bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Abend, Herr Huber.
Guten Abend, Herr Lüthi. Ist ein bisschen später geworden heute Abend, hm?
Ja, viel zu tun überall.
Ja, ich hab's gemerkt. Haben Sie schon in unseren Ruheraum hineingeschaut?
Nee.
Da stehen so Schlafkojen.
Ah ja. Wer hat dann Zeit, um im Ruheraum sich zu entspannen?
Das frage ich mich auch. Aber ich kann mir schon noch vorstellen, wer.
Also ich nicht, weil Herr Fischer ist eh dauernd zu Hause. Ich habe keine Zeit. Dann bleiben nur noch Rechsteiner, weiß ich nicht.
Und Herr Wolf.
Und Herr Wolf, ja, und Frau Sannemann. Aber die ist ja eh nicht da.
Die ist eh nicht da, aber dann ist doch der Herr Wolf.
Der Herr Wolf, schläft er hier im Institut?
Das hat er schon ein paar Mal. Die Schlafkojen sind ja auch noch was Wichtiges in unserer nächsten Besprechung.
Ja, aber dort waren es nicht Schlafkojen. Aber dazu kommen wir noch.
Das waren andere Sachen, aber ähnlich, ähnlich.
Heute geht's um die Folge, was war's, 7, hä?
Folge 7.
Also auf Deutsch jenseits des Aquila Riffs.
Ja.
Aus Love, Dead and Robots, der Netflix-Serie. In Englisch, ich kann das nie aussprechen. Behound, des Aquila Riffs. Naja, mein Englisch. Als erstes vielleicht zum Spielautomat.
Genau.
Der fand ich dieses Mal sehr verwirrend.
Mhm.
Oder haben Sie es kapiert?
Erst nach mehrmaligem Überlegen.
Ah ja.
Ich bin dann nach mehrmaligen Anschauen zur Überzeugung gekommen, dass das erste Symbol stilisierte Brüste darstellt.
Ah, auf diese Idee bin ich nicht gekommen. Ich habe es als umgedrehtes Herz irgendwie gesehen. Aber dass das Brüste sein könnten, okay.
Über das zweite Symbol, das richtig mit dem Quadrat, das ein bisschen verschoben ist, das habe ich dann als den Schlaftank so in der Art.
Ich dachte, es sei ein Koffer, weil es ja mit Reisen zu tun hat, diese Folge.
Ja, in etwa Schlaftank, Koffer, Aufbewahrung.
Irgendwas.
Könnte sein, oder? Und das dritte haben Sie herausgefunden.
Ja, ein Totenkopf, der schreit.
Ja, ich denke, ganz tot ist er nicht, der Kopf.
Ja, er bewegt sich ja. Also es ist noch witzig, das erste Mal, dass so ein Icon, weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, zuerst kommt er mit einem normalen, runden Mund und nachher macht er es auf.
Genau.
Also er schreit irgendwie. Er bewegt sich, ja.
Erstaunt, schreit, macht, tut, wie auch immer. Dann, wenn man anfängt nach den Spielautomaten, kommt man direkt in den Weltraum, in der verschiedene Schiffe sich in einer Linie aufstellen.
Also sie reihen sich auf und fliegen in Richtung einer seltsamen Raumstation.
Es ist eine Beschleunigungsstation für die Lichtgeschwindigkeit.
Ja, also für alle Science-Fiction-Fans schlichtweg ein Portal, das beschleunigt in Lichtgeschwindigkeit. Aber das ist reine Annahme jetzt von mir. Man sieht nur, wie die Raumschiffe da durchfliegen und dann kommt hinten so ein langer Blitz raus.
Es ist so wie eine Raumweltschleuder für Raumschiffe. Interessant ist ja bei dem Punkt, dass ja in der Serie, wenn man das vergleicht mit anderen Science-Fiction, wo ja durch Wurmlöcher gesprochen wird und andere Sachen, hier ganz mechanisch eigentlich die Beschleunigung stattfindet.
Dieses Wurmloch, wo sehen Sie den Unterschied zu diesem Energieportal und Wurmloch?
Ein Wurmloch ist eine Verbindung zwischen zwei Welten, Zeiten.
Das ist mir schon klar. Nur, Sie haben vorher gesagt, in dem klassischen Science-Fiction-Ding wird von Wurmlöchern gemacht und hier ist es mehr mechanisch.
Es sieht wirklich aus wie ein Katapult.
Ah, Sie meinen, hier sieht es aus wie ein von Lebewesen erstelltes Portal halt.
Genau.
Und sonst ist es mehr so ein natürliches Vorkommen, eben das Wurmloch, wo die Raumschiffe dann durchfliegen. So meinen Sie das?
Genau.
Ja, okay.
Man sieht dann die Raumschiffe, das Portal und dann blendet ja die Kamera quasi in ein Raumschiff. Also zuerst von außen, man sieht das dahin gleiten. Man merkt, das ist ein Raumfrachter mit Container hinten dran. Und dann blendet ja die Kamera ins Innere des Cockpits des Raumschiffes.
Wo man Tom sieht, Tom ist der Kommandant, so ein Ende-40er-Mann, sehr gut gebaut, mit einem Bart. Ich dachte, als ich ihn zum ersten Mal sah, der typische Hero.
Inwiefern?
Er entspricht so diesem Bild, das in dieser Serie verbreitet wird. Immer der Hero hat einen Bart, ist gut gebaut und sieht gut aus. Also wenn es ein Mann ist, ist immer so dieses gleiche Schema. Fällt mir sowieso auf, diese Serie arbeitet grausam mit Klischees.
Ich denke auch, aber er hat kein Holzfällerhemd an, das ist der Unterschied zu früher.
Ja, aber so ein Lederschiele ist so weit vom Holzfällerhemd nicht entfernt. Das ist einfach die Science-Fiction-Ausgabe des Holzfällerhemdes.
Ah, spannend, ja. Dann wissen wir, wie das in Zukunft aussieht, das Holzfällerhemd. So. Und dann hat es noch einen Techniker, der an Bord ist. Das ist der, Moment, wie hieß der? Ah, der Roy. Und dann war noch die Frau mit kurzen Haaren, die Susi. Das sind die Besatzungsmitglieder. Und irgendwie sagt dann Tom, dass ihn das ziemlich angurkt, da die Wartekolonne bis zum Katapult. Und dachte, ja, wird in Zukunft auch nicht besser, die Kolonne. Entweder mit dem Auto oder mit dem Raumschiff.
Überall die gleichen Probleme.
Genau. Roy hat ein anderes Problem, der hat schon zu viel gefeiert. Tom hat ihm gesagt, er soll doch nächstes Mal feiern, wenn sie wieder zu Hause sind und nicht, wenn sie die Ware abgeliefert haben. Aber er fragt ihn dann, oh, ich hoffe, dass wir doch endlich bereit sind.
Ja, auch, dass Roy dunkelhäutig ist, war das bewusst, weil so quasi der Klischee-Schwarze, man sieht ja Roy nachher die restliche Folge fast nicht mehr.
Er spielt eigentlich eine mehr oder weniger unbedeutende Rolle. Was er noch sagt, ist, dass irgendwo in der Matrix ein paar Unregelmäßigkeiten sind, aber durch den Sprung, den sie machen, ein bisschen holprig wird. Das war eigentlich so sein ganzer Text. Nachher hören wir von Roy eigentlich nicht mehr viel. Susi ist da wesentlich aktiver. Die Frau, die die Koordinaten und den Kurs bestimmt.
Sie ist eine junge Frau mit kurzen braunen Haaren. So Alter etwa um die 20, würde ich sie schätzen, so zwischen 20 und 30. Und so eine dynamische, querdenkende irgendwas. Und sie ist scheinbar die Navigatorin.
Sie spielt dann da an einem 3D-Modell herum, bestimmt den Weg und sagt, ah, ich habe noch eine Abkürzung gefunden, bei der nächsten Blase können wir ihn durch. Und dann sagt Tom, ja, jetzt kommen wir der Sache näher, vielleicht bekommen wir dann doch noch einen Bonus.
Auch in der Zukunft gibt es scheinbar Stress im Job.
Und Bonus. Bedingungslose Grundeinkommen immer noch nicht umgesetzt, aber wahrscheinlich darum der Bonus.
Bringen denn die überhaupt nichts auf die Reihe?
Auch in Zukunft nicht. Dann sieht man das Team sich vorbereiten für den Sprung. Was noch ein bisschen spannend war, war wirklich gut getimed. Zuerst ist dann Roy in die Schlaf.
Kryokammern, sagt man das in anderen Science-Fiction-Serien.
Aber hier reden sie von Schlaftank. Also Roy legt sich hinein, da geht die Klappe zu und da kommt so eine Flüssigkeit, dann geht Susi in die Kammer, auch eine Flüssigkeit. Und genau als beim Tom die Flüssigkeit über die Nasenspitze geht, dann springen sie. Werden sie katapultiert.
Und sie finden jetzt das speziell? Die haben das einfach perfekt trainiert. So als Raumschiff-Crew muss das doch trainiert werden. Die haben das so im Blut, dass sie das Timing perfekt haben. Oder vielleicht wird die Beschleunigung einfach nicht eingeschaltet, bevor das Schiff erkennt, dass alle in ihrer Kammern sind.
Ich glaube, zweiteres ist der Fall. Weil so perfekt trainiert erschien mir das Team dann doch nicht.
Mal abgesehen von einem Fehler, hat ja alles geklappt. Also so schlecht sind sie wahrscheinlich nicht.
Naja, aber man sieht, sie haben eine gewisse Routine und lassen dann gewisse Sicherheitsvorkehrungen wahrscheinlich weg.
Das ist wieder eine Annahme von Ihnen.
Natürlich. Weil plötzlich blendet die Kamera um und man sieht einen Error.
Großer Alarm und Tom wird aufgeweckt.
Er wacht da und sieht da die anderen noch in der Kryo oder in der Schlaftank noch drin, wundert sich, wo was ist. Dann guckt er zum Fenster raus und was sieht er?
Eine riesige Station. Wie wir später erfahren, ist das eine Reparaturstation. Zwar Alarm, aber nicht ganz so schlimm wie befürchtet.
Er wird ja in die Reparaturstation geschleppt.
Also das Raumschiff wird geschleppt, nicht er.
Das Raumschiff und er.
Er im Raumschiff wird geschleppt. Okay, ist ja egal.
Er weckt dann die Susi auf. Als sie angedockt sind, erwacht sie dann auch und will aufstehen. Ihr ist aber schwindlig und in dem Moment passiert was.
Die Türe geht auf und drei Personen kommen rein. In der Front eine weibliche Frau, sieht man so an der Form. Und zwei, ich nehme an, Männer, aber dort sieht man nicht, weil die Frau zieht nachher auch ihren Helm ab und man sieht eine sehr, sehr hübsche Frau. Blond mit Sommersprossen. So etwa Anfang 30, würde ich sagen.
Genau, und den Helm hat sie per Knopfdruck, der ist dann einfach verschwunden, er hat sich dann dematerialisiert. Und dann kommt der erstaunte Blick von Tom. Greta, bist du das? Bist du das wirklich?
Ja, es scheint, dass sich die beiden kannten von früher her irgendwie.
Ja.
Aber man hat gleich den Eindruck, die kennen sich zwar sehr gut, aber also heillos begeistert war Tom ja nicht irgendwie. Also verhalten begeistert.
Sie erzählt ihm, dass sie da ein bisschen vom Kurs abgekommen sind. Und Susi ist dann immer noch wach und sagt, ich, eine Berechnungsfehler, niemals.
Ihre Ehre ist gekränkt.
Sie schwankt aber dann schon wieder und Greta sagt, leg sie nochmal in den Tank, die muss die Schlaftankkrankheit haben. Dann liegt sie da wieder im Tank und Greta bezirzt Tom und sagt, komm, wir nützen doch die Zeit und die Annehmlichkeiten, die auf der Station sind, und nimmt ihn am Arm und geht von der Kammer weg.
Tom und Greta sitzen irgendwie an einer Lounge. Sie in einem goldenen Abendkleid und sie schauen gemeinsam in den Weltraum, wo man so Kometen sieht. Und sie erinnern sich, dass sie sich eben früher schon gekannt haben und scheinbar auch ein bisschen näher. Also da scheint schon mal eine intime Beziehung gewesen zu sein. Sie diskutieren so über ihre Vergangenheit und eben, wie sie da hingekommen sind, wo sie jetzt sind, so.
Sie hat sich ja gewundert, dass in der Schwerelosigkeit ein Bett beim Liebesakt zerstört werden kann.
Ah ja, genau, das war ja noch dieser Witz.
Wir haben es jetzt diplomatischer ausgedrückt, im Film kommt das wesentlich direkter. Sie spielen auch noch mit den Jahren, also er sagt, ja, kleines Verhältnis vor circa 3 Jahren. Und sie stößt so an und sagt, was, 3 Jahre, 4 Jahren war das. Und so klein war das Verhältnis dann doch nicht.
Wie interpretiert in dieser Beziehung wesentlich mehr als er?
Also auch hier so ein bisschen klischeehaft, oder? So typisch Mann, das war so ein bisschen eine Spielerei, sie schon ein bisschen mehr.
Dann sieht man sie im Bett liegen, sie kommen dann sehr schnell zur Sache.
Mhm.
Darum hat diese Szene bei mir auch den Titel Sex. Tom und Greta haben da pornografisch gesehen, also es ist nicht wirklich pornografisch, aber so fast pornografische Szenen. Ihre Brüste werden von Tom mit Champagner übergossen, bis hin zum klassischen Bums an der Wand. Vielmehr gibt es handlungstechnisch nicht über diese Szene zu sagen. Also es ging hier einfach nur um Sex.
Ja, und dann den Schnitt, da liegen sie wieder im Bett und dann so typisch erraucht.
Die Zigarette nach dem Sex.
Und sie nimmt auch einen Zug, natürlich als Symbolik, wir haben was gemeinsam gemacht. Die beiden lagen ja nicht nackt im Bett, sondern beide mit Unterhosen bekleidet, in weiß.
Wieso fanden Sie das witzig?
Das Erste, was ich mache, ist, nachdem ich ziehe mir Unterhosen an.
Mit Realität hat das nichts zu tun. Nee. Aber man ist sich ja das gewöhnt aus den Filmen. Dort ist das ja immer so, weil man ja keine Geschlechtsteile zeigen darf. Deshalb ist mir das gar nicht groß aufgefallen.
Die klassische Szene. Ja, und dann sagt sie, vielleicht solltest du den Rest deiner Crew jetzt aufwecken.
Man sieht ja in dieser Szene auch ein bisschen, dass Tom ein bisschen verwundert ist von der Story, nicht über den Sex. Noch nichts gesagt oder sowas, aber da geht was nicht auf.
Aber sie sagt ja dann auch, ich habe dir nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Und er will ja dann auch mehr wissen. Sein Zweifel scheint ihm da eben wahr zu sein. Er wird nachher sehr wirsch.
Man sieht ja im Bett, dass er nachdenklich ist beim Zigarettenrauch. Greta findet Männer, die nachdenken, sexy.
Finden Sie?
Ja, das hat sie gesagt.
Das ist mir gar nicht geblieben.
Ich habe dann mehr auf den Dialog geachtet als auf das andere. So Brüder, wie man halt auf dem Land ist. Es kommt in der Schnitt, dann sind sie ja wieder in einer Lounge, wo ja dann sie zeigt, wo sie sich eigentlich befinden.
Sind Sie sicher, dass das in der Lounge ist? Ich dachte einfach, das ist eine andere Einstellung im Schlafzimmer.
Könnte sein, dass es noch im Schlafzimmer ist. Durchaus. Aber haben Sie so eine große Projektionsfläche im Schlafzimmer?
Ja, Science Fiction. Dort ist doch das Standard in jedem Raum.
Aha, okay. Auf jeden Fall zeigt sie dann auf, wie weit sie dann wirklich von der Erde weg sind. Und das sind etwa 150 Millionen Lichtjahre, glaube ich.
Also nicht ganz ein Katzensprung in der Zukunft, scheinbar.
Und dann fragt Tom, wie lange haben wir geschlafen? Dann sagt sie, so gefühlt 2, 3, 4 Monate, in Wirklichkeit hunderte von Jahren. Und selbst wenn sie den Weg zurückfänden, er würde nie mehr die Welt antreffen, die er verlassen hat.
Was Tom sehr schockiert.
Und irgendwann kommt, glaube ich, jetzt von Tom die Frage, na Greta, wie kommst denn du hier hin?
Sie antwortet eigentlich lapidar, durch den gleichen Berechnungsfehler, die alle machen. Was ich irgendwie schon mal einen komischen Dialog fand.
Was ich so an Tom ganz komisch finde, er hat ja nichts vertieft nachgefragt.
Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, die ganze Zeit nicht. Er hat es von Anfang an nicht gefragt, was sie denn hier macht, wie sie hier...
Ja, vorher ging ja davon aus, dass diese Reparaturstation nicht so weit weg ist und dementsprechend mehr so ein Zufall. Was ich einfach komisch finde, ist, er kommt da an einer Reparaturstation an und hat ja eigentlich nur Greta getroffen, außer die zwei anderen, die da im Hintergrund waren, aber sonst niemand, scheinbar.
Mhm.
Ist das so in der Zukunft? Sind diese Reparaturstationen vollautomatisch ohne Leute? Ich hätte erwartet, dass da sehr viele Leute sind, Techniker und was weiß ich was alles. Und dementsprechend hätte Ihnen das ja schon viel früher auffallen müssen, dass da irgendetwas komisch ist, oder nicht?
Auf jeden Fall. Also er hat sich auch nicht mal die Mühe gegeben, den Roy zu kontrollieren. Für mich sehr ein oberflächlicher Kommandant.
Er wollte einfach nur Sex.
Genau, der seinen Gelüsten nachgegangen ist. Ja, aber er kommt ja dann auch auf seine Rechnung, oder?
Aber jetzt wird er ja ziemlich wirsch mit ihr. Also sie will ihm eigentlich noch keine Informationen geben, aber er zweifelt schon massiv an der ganzen Geschichte. Sie versuchen Susi erneut aus dieser Kühlkammer aufzuwecken. Sie reagiert aber auf Greta sehr aggressiv und findet, das ist nicht Greta. Tom hat aber so irgendwo das Gefühl, sie ist halt eben noch irgendwie schlaftrunken aus diesem Schlaftank. Susi wird handgreiflich gegenüber Greta und da findet eine Art Schlägerei statt. Und Greta nimmt dann irgendwie so eine Art Spritze oder was auch immer das ist und betäubt Susi wieder.
Wichtig ist noch, dass Susi das Instrument, das Greta in der Hand hat, wegnimmt. Das hat auch so eine Scheibe und verletzt sie am Hals. Weil Greta greift sich dann und sieht, dass sie blutet. Nach der Betäubung von Susi legen sie sie wieder in den Tank.
Wo sie die Susi in den Tank legen, findet Greta noch, ja, wir probieren es halt so lange, bis es funktioniert.
Ja, und dann sind sie da wieder im Bett. Er guckt ihren Hals an.
Das sah schon so aus wie so ein längeres Paar. Also so ganz normal, ja, man liegt halt im Bett wie jeden Tag, weil man schläft ja gemeinsam im gleichen Bett. Und ich fand, hä? Hat denn diese Greta kein eigenes Zimmer oder sonst irgendwas? Also ist das schon ein fixes Paar? Ich fand das diesen Einstieg so im ersten Moment ein bisschen komisch.
Ja, aber wird dann ein bisschen verdeutlicht.
Tom ist eben wach und guckt sich den Hals an, wo Greta vorher verletzt war. Und sie ist da nicht mehr verletzt und hat keine Wunde, kein gar nichts. Und das fand Tom doch sehr, sehr eigenartig.
Greta erwacht dann, sagt einfach dann wieder, aber du bist nicht bereit dazu. Und dann kommt es zur Handgreiflichkeit gegenüber Greta.
Er drückt sie eben an die Scheibe und zwar massiv. Also man hat so das Gefühl, die Scheibe bricht fast.
Ja.
Was ja in einem Raumschiff noch...
Was ziemlich blöd wäre.
Genau. Aber er haut sie da so ziemlich kräftig an die Wand und erpresst sie, dass sie eben die Wahrheit jetzt rausrückt. Und sie wehrt sich massiv dagegen.
Genau.
Fängt eigentlich fast an zu weinen, also bekommt so Tränen in den Augen.
Krokodilstränen, die vom rechten Auge über die Wange kullert. Und sagt, ja gut, Tom, dann. Und dann gibt's einen Schnitt.
Ja, und jetzt die schlimme Szene. Also man sieht plötzlich Tom in seinem Tank liegen und Tom sieht nicht mehr hübsch, kräftig und schön aus, sondern nicht eigentlich alt, sondern so ausgehungert, ausgedörrt.
Ausgemergelt.
Überall mit so einer Art Spinnweben irgendwie, braun, dreckig.
Lange, ungepflegte Haare, Bart, eingefallene Wangen und Augen mit Augenrändern. Und er schaut sich um.
Und dann sieht er so eine Umgebung, eine Art. Ich fand eigentlich, das sieht aus wie ein Kokon irgendwie, also riesengroß natürlich. Mhm. Weil er sieht auch verschiedene Raumschiffe da drin, auch sein Raumschiff, die hängen so irgendwie an diesem Kokon durch spinnwebenartiges Ding. Also eine furchtbare Szene, also das beängstigend. Und realisiert irgendwie, dass das eine ganz, ganz fremde Welt ist, wo er da jetzt plötzlich ist. Und dann sieht er so in eine Ecke, da ist so eine Art Tunnel. Dieser Tunnel ist dunkel, sieht man einen Umriss und man denkt, ah, das ist Greta dort. Dieses Wesen kommt dann ein bisschen näher und dann sieht man, nein, das ist ein Umriss eines riesigen außerirdischen Wesens. So skorpionartig irgendwie.
Mit vielen Augen auf der Frontseite.
Mit vielen Beinen und so als Mund irgendwie so ein komischer Insektenhaft irgendwie.
Er guckt sich um und sieht dann noch, neben sich die zwei anderen Schlaftanks, die Scheiben zerbrochen sind.
Susi und Roy liegen da drin und sind tot.
Und dann wird ihm ja erklärt, dass das eigentlich nur eine Simulation, das war vorher die Simulation.
Oder? Ja. Also das andere, wo er vorher drin war, das Raumschiff und so weiter, das ist eigentlich nur eine Simulation, inklusive Greta. Also Greta ist das außerirdische Wesen.
Plötzlich gibt es wieder einen Schnitt. Da passiert dann nichts mehr, außer dass dann das dritte Icon den Mund verändert zu schreien. Das ist dann der Hinweis dazu. Und dann gibt es dann wieder einen Schnitt und dann liegt er wieder im Tank und wird wieder aufgeweckt.
Und zwar in dem Moment, als eben der Alarm losgeht und dann wiederholt sich das Ganze.
Täglich grüßt das Murmeltier. In der ersten Szene sagt Tom, es ist schön, hier in der Gegend ein freundliches Gesicht zu sehen. In der Wiederholung sagt Greta, es ist schön, ein freundliches Gesicht zu sehen.
Ja, das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ist nur aufgefallen, dass man in der Wiederholung die zwei anderen nicht sieht. Greta ist im ersten Mal mit zwei Begleitern reingekommen und jetzt taucht sie alleine auf. Ich habe das mir ein paar Mal angeschaut. Denken Sie, dass Tom realisiert hat, dass das eine Wiederholung ist oder nicht? Ich glaube eben nicht.
Nein, er hat es nicht realisiert.
Er ist geresettet.
Genau, er ist eine Zeitschleife so.
Ja, fragt sich, ob das eine Zeitschleife ist oder irgendwas, sondern eben geresettet, weil eben Greta, also das außerirdische Wesen, hat ja schon bei Susi, als sie sie aufgeweckt haben, gesagt, wir probieren so lange, bis es funktioniert. Genau das macht sie jetzt mit Tom.
Ja, das wäre eigentlich schon die ganze Geschichte. Mir bleibt da nichts zu sagen.
Also ich fand es eine sehr beängstigende Geschichte. Also so diese Idee, es hat ja irgendwas Matrix-artiges, in einer fremden Simulation irgendwo zu sein. Und vor allem, wenn diese Realität derart widerlich ist, ich fand die sehr, sehr gut gezeichnet oder sehr beängstigend, so dieses spinnenartige, Kokonartige Ding.
Man sieht dann noch bei der rückwärtsfahrenden Kamera nochmal die Reparaturstation, wie sie sich dann in den Kokon verwandelt.
Es blitzt so irgendwie hin und her. Oder die Simulation hat Unterbrüche.
Stromausfall, so in der Art. Ja, kommen wir noch ein bisschen zu den Fakten. Nachdem ich den Film geguckt habe, ja, Beschreibung von Wikipedia stimmt nicht mehr.
Wieso nicht?
Als das Schiff vom Kurs abkommt, fällt es der Besatzung immer schwerer, zwischen Realität und Albtraum zu unterscheiden. Es war ja nur eine Person.
Und es ist ja auch nicht das Problem, das Unterscheiden zwischen Realität und Albtraum, weil Tom hat es immer akzeptiert. Also, glaube ich, beides mal, oder?
Es gibt ja auch schöne Albträume, wie man jetzt in der Folge sehen kann. Zeitweise zumindest.
Sie bezeichnen jetzt die Simulation als Traum, so meinen Sie das. Und darum ist es ein schöner Traum.
Ja, genau. Für mich stimmt die Beschreibung überhaupt nicht.
Sie passt nicht irgendwie.
Genau. Der Autor ist eigentlich sehr bekannt, ein britischer Science-Fiction-Autor.
Ah ja, haben Sie den gekannt?
Also ich kenne nicht persönlich, aber...
Das ist mir schon klar. Alastair Preston Reynolds hat mir nichts gesagt. Also wo ich nach gelesen habe, was er gemacht hat, fand ich das sehr beeindruckend, weil er ist ein Engländer und hat Physik und Astronomie studiert und hat einige Jahre gearbeitet in European Space Research and Technology Center. Und erst ab 2004 hat er eigentlich angefangen, Vollzeit als Autor zu arbeiten. Und da fand ich schon, hey, da ist Wissen im Background. Also als mir klar war, dass der Ahnung hat von Physik und Astronomie, habe ich gleich nochmal das ganze Ding durchgeschaut und fand, okay.
Der Philipp Gellert kennen wir ja mittlerweile schon.
Ein Altbekannter.
Altbekannter, der in Schweden ja Vorfeld gegeben hat und wieder zurückgegangen ist in die USA. Mehr brauchen wir nicht mehr dazu zu sagen. Produktionsstudio ist noch wichtig. Unit Image ist ein 3D-Animationsstudio in Paris. Und ist spezialisiert auf Full
CGI
und VFX für Game-Trailer, Werbespots und Filme. Man merkt, sie kommen aus der Game-Szene.
Ich weiß, Sie sind nicht meiner Meinung, aber ich finde, also dieses Produktionsstudio kann was. Da kommen wir später noch dazu.
Genau. Sonst verzettle ich mich. Dann haben wir Greta, die Originalsprecherin, glaubt mir nicht viel.
Nee, hat mir gar nichts gesagt.
Hingegen Giuliana Giacobet. Ich habe alle Folgen gesehen von Lucifer, von Chloe Decker, das ist die Detektivin. Die finde ich wirklich stark.
Sie hat auch eine wunderschöne Stimme, finde ich, so als Frauenstimme. Also so nicht quietschend oder zu hell, sondern eine angenehme Stimme. Also sehr schön.
Bekommt man hin und wieder Hühnerhaut.
Leider weiß ich nicht, wie sie aussieht, aber sie hat ja scheinbar in der Gerichtsshow Streit um 3 gespielt.
Ja.
Versuche das zu finden, weil würde mich wirklich interessieren, wie diese Frau wirklich aussieht.
Ich glaube, ich bleibe bei der Stimme.
Man soll sich keine Illusionen verderben.
Genau. Dann haben wir auch wieder der Originalsprecher.
Von Tom.
Genau, der Henry Dudwaite.
Hat mir gar nichts gesagt, sagt mir auch, nachdem ich weiß, also was IMDb drinsteht, sagt mir das auch gar nichts. Naja.
Dafür der deutsche Sprecher wieder.
Sven Fechner.
Er war zu hören in Tristan, in Transformers, The Last Night, Star Trek, Discovery, Lieutenant Airpoint, A-Point Bryce. Und in der Fernsehsex Education aus den.
Ich habe das erst vor 2 Tagen realisiert, weil ich bin ein großer Fan von der Serie Sex Education. Die läuft ja auch auf Netflix.
Mhm.
Ich weiß aber nicht mehr, wer Dean war. Jetzt muss ich die Serie unbedingt nochmal reinschauen. Ich
will nochmal gucken.
Weil ich Tom wirklich auch eine sehr schöne Stimme fand, sowohl im Englischen wie im Deutschen.
Genau. Dann haben wir noch die Susi. Britische Schauspielerin, für mich auch nicht so bekannt.
Nee, auch dort, wo sie überall mitgespielt hat, also bei A Road to Slavery und Mad About You, habe ich beide nicht gesehen, darum keine Ahnung.
Hingegen Alice Bauer sagt mir dann schon wieder eher was.
Ist scheinbar bekannt. Was ich an ihr speziell jetzt fand, ist, sie hat einen Abschluss in Französisch und Arabisch. Ich fand, oh wow.
Das ist noch speziell. Das ist schon hohe Kunst, hä?
Sie synchronisierte bei Mission Impossible
Rogue Nation wie Laureen und Laurie Talbot in der Fernsehserie Teen Wolf. Habe ich nicht gesehen.
Doch, habe ich gesehen. War gut, aber ja.
Und dann kommen wir zu der größten Sprechrolle von dem Film, von Ray.
Jetzt habe ich gerade gedacht, was? Weiß sie irgendwo? Sie meinen das sarkastisch. Ich weiß, okay, gut.
Ja, natürlich.
Also Originalsprecher war Dale Roy Brown. Sagt mir gar nichts.
Auch nichts.
War in der TV-Serie Death in Paradise als Delmer Brown. Sagt mir auch gar nichts.
Keine Ahnung. Und Paul Matzke, Fernsehserie SWAT.
Ja, dort war Robbie Lennox.
Ja.
Und in der Serie Resistance habe ich auch noch nie gesehen, TV-Serie.
Noch nie gehört, ja. Und dann gibt es noch einen Originalsprecher. Hat er was gesagt?
War mir unklar, steht aber so drin in der IMDb. Da war noch ein Grammar Fox drin. Wahrscheinlich die Computerstimme, weil sonst gibt es ja keine andere Stimme. Weder in Englisch noch in Deutsch.
Das könnte sein, ja. Ja gut, also dann hätten wir auch die Fakten mal von der Serie durch. Kommen wir doch zur Machart des Filmes.
Erklären Sie mir mal, wieso, dass Sie das so schlecht finden. Weil für mich war das rein von der Grafik her gesehen die definitiv beste Folge, weil absolut realistisch. Also klar, sie als Cartoon-Fan, sie fasziniert das wahrscheinlich nicht so, aber gerade so bei der Sexszene, respektiv danach, sah man ja so Großaufnahmen von den Gesichtern und vor allem Greta. Also das war sogar in der Großaufnahme, sah man jede kleinste Pore etc. Und das sah trotzdem sehr realistisch aus. Also ich fand das beeindruckend.
Grundsätzlich gebe ich Ihnen recht, wenn es um das Reale geht. Nur, Frage ist, Comic ist ja nicht eine reale Adaption. Also da bin ich halt ein bisschen Purist, oder? Das hat nicht mehr viel mit Comic zu tun.
Da gebe ich Ihnen recht. Das hat mehr mit Film zu tun als mit Comic.
Mit Film oder Game. Und darum habe ich gesagt, ja, man merkt die Handschrift des Animationsstudios, die viel im Game-Sektor sind, ist ja seine Grundhaltung. Mache ich ein Computergame möglichst realistisch oder abstrahiere ich das? Das geht im Comic noch ein bisschen weiter für mich. Ich finde, ja.
Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Also so, die nehmen richtige Schauspieler und markieren sie so mit Punkten und die spielen das so durch und das Ganze wird aufgenommen und auf diesen Punkten wird dann die Figur gezeichnet, weil sonst hätte man diese Bewegungen und Körperproportionen und so weiter nicht so gut hinbekommen. Und das ist in 3D-CGI ein normales Vorgehen, wird sehr viel genutzt für Games. Dass das mit der klassischen Zeichentechnik von einem Trickfilm nichts mehr zu tun hat, gebe ich Ihnen absolut recht. Aber sind die Übergänge nicht immer mehr fließend? Und wir haben ja gerade in dieser Serie noch andere Folgen, wo man noch einen Schritt weiter geht und sogar die wirklichen Schauspieler, dass das Gesicht nicht mehr gezeichnet ist, sondern real von einem Schauspieler.
Es gibt auch einen Comic, der heißt Mary von Shooting Peters. Das gezeichnete reale Gesicht von dem Comiczeichner selber hin und wieder vor. Es ist einfach eine Erzählform, die wir hier als Film und im Game-Bereich ansehen können, aber nichts mehr mit Comic zu tun haben.
Nicht mehr mit klassischen Comics.
Mit dem Kompromiss kann ich leben. Aber auch die Machart, also es gibt da Animationsfilme, die sind noch detaillierter, noch besser gemacht. Ich habe jetzt vorhin den Film gesucht, mir ist der Titel entfallen, da hat zum Beispiel die Hauptfigur, da wurden die Haare einzeln animiert. Und wenn man hier in dem Film guckt, die Haare sind ziemlich statisch. Also selbst als er sie an die Wand wirft, bleibt die Frisur korrekt. Und das stört mich. Sorry, Entschuldigung. Also wenn schon realistisch, dann richtig.
So nach dem 8., 9. Mal durchsehen, fielen mir auch solche Dinge auf. Was mich aber am ersten 2, 3 Mal überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich finde es nicht störend, weil ja das Ganze in einer Raumstation stattfindet und so weiter. Und da hätte man das jetzt nicht erwartet. Wenn jetzt das Ganze irgendwo in der Natur spielen würde, dann würde das viel mehr auffallen, dass halt solche Dinge nicht funktionieren. Oder ja, dort hätte es wahrscheinlich mehr gestört. In dieser Raumstation fand ich das absolut okay.
Ist mir sofort aufgefallen. Also schon beim zweiten Mal gedacht, okay, da gibt's noch bessere Animationssachen.
Also gerade die Sexszene von den Körperproportionen her, weil das treffen viele nicht gut. Also wie das funktioniert hat, die ganze Bewegung und so weiter. Also es geht jetzt nicht um den Sex, sondern um die Animation.
Das ist mir schon klar, Herr Lüthi.
Also ich fand das schon, also sehr realistisch gezeichnet.
Ja, es ist sehr realistisch.
Klar, für Sie als Comic-Fan, ich verstehe, dass Sie das stört. Ich finde, es ist einfach ein anderes Genre.
Das müssen wir wahrscheinlich so abhaken. Mit Comic hat das nicht mehr viel zu tun.
Nee, das ist schon mehr ein klassischer Film, der nachbemalt wurde, sagen wir mal so.
Dann noch zu den Klischees. Also die Greta ist so ein Marilyn Monroe-Verschnitt, ästhetisch gemacht, sehr gut. Und dann der Holzfäller, der sich nichts hinterfragt. Also ist so ein sehr, ja, sagen wir nicht differenziert.
Weil am ersten Mal fiel mir ja auch Roy überhaupt nicht auf. Und erst so beim zweiten, dritten Mal, wo ich eben auch so ein bisschen so in Richtung Klischee dachte, fand ich, wieso ist das jetzt ein Schwarzer? Klischee halt. Also irgendwie so ein Schwarzer, der irgendwie zu viel gefestet hat und auch dementsprechend aussieht und so das typische Klischee. Und Susie ist ja eigentlich auch ein totales Klischee. Das ist so die jung, dynamische, aufstrebende irgendwas, oder?
Von sich selber überzeugt und alles sehr selbstbewusst.
aber auch die, die das Ganze in Frage stellt. Es ist ganz klar, dass diese Figur, dass nicht Roy das macht, sondern dass Susie das macht, also das Ganze in Frage stellt und kämpft für die Wahrheit so quasi, also als sie das zweite Mal aufgeweckt wurde. Also das ist so,
Man sieht auch typisch, oder? Also die Greta, die ist dann so ein sehr feminin und sehr gut proportioniert, also eine wunderbare, schöne Frau. Und die Susie ist dann so der Kämpfertyp, kernig, drahtig. Es ist so wirklich die klassische. Und was wahrscheinlich auch die ganze Geschichte in der Simulation ist, ist ja der Grundgedanke von Tom beim Einschlafen, als sie starten, fragt der Computer oder sagt, ich wünsche dir angenehme Träume. Und er sagt, du kennst ja meine Ausrichtung, sinnlich und zart. Und das bekommt er ja dann auch.
Ja.
Sehr gute Machart, nichts mit Comic zu tun, zu viele Klischees. Ja, das ist so meine Zusammenfassung.
Ja, also mit dem Machart bin ich mit Ihnen einig. Es ist halt eine andere Art. Das lässt sich nicht wirklich mit klassischen Comics vergleichen. Das mit den Klischees, das sind wir uns ja aber langsam gewöhnt in dieser Serie.
Mhm. Das können wir auch noch ein bisschen vertiefter mal, wenn wir durch die Folgen gehen, gucken wir uns das ja auch noch weiter an.
Ja.
Ob unser, der Holzfäller-Typ uns wiederholt, wieder begegnet.
Ich befürchte es. Nicht in jeder, aber mir kommen schon ein paar Figuren in den Sinn, wo das auch stimmt.
Ja, durchaus, durchaus. Aber ich denke, gerade die übernächste Folge, die Müllhalde, da könnte es sein, dass...
Nee, das ist die nächste. Jetzt sind wir in der siebten. Ah nein, die achte. Die achte gibt's ja auch noch.
Ja, gute Jahrgründe. Da kommt sicher der Tom wieder vor, also der Holzfäller-Typ.
Ja.
In der Müllhalde bin ich mir nicht so sicher.
Doch. Der Müllhaldenbesitzer? Ja? Er ist einfach nicht der klassisch schöne Typ. Er ist der dicke, messy Holzfäller-Typ. Aber auch im Holz, oder nicht? Ja. Ja, besprechen wir dann. Lass das.
Genau,
das
besprechen wir.
Was ist unsere Empfehlung? Wo ist Ihr Daume?
Waagrecht.
Waagrecht? Ah ja.
Waagrecht, neutral.
Also nur wegen dem Nicht-Comic-Stil.
Nicht nur, sondern auch auf den Klischees und dann gibt's einfach noch das mit den Haaren, das mir nicht gepasst hat. Deshalb kann ich keinen Daumen hoch geben.
Mein Daumen ist definitiv hoch, weil ich fand die Story sehr gut, sehr beängstigend, als Story sehr realistisch. Ich fand die ganze Machart, also die ganze Aufbau der Story so relativ kurz in wenigen Szenen eine gute Geschichte erzählt. Also mir hat diese Folge sehr gut gefallen.
Deshalb bekommt es auch keinen Daumen runter, sondern einen Daumen horizontal.
Okay.
Können wir so stehen lassen,
können
ja?
Wir so stehen lassen, ja.
Kommen Sie auch noch mit, schnell in den Ruhrauf schauen, ob das Schlafcoin sind oder Kryokammern.
Ja, und ob Herr Wolf jetzt definitiv dort schläft und nie wieder bei uns im Sitzungsraum, wäre ja auch mal was.
Ja, genau. Ja, in dem Sinn wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis dann, auf Wiederhören.
Ebenfalls, bis dann.